Wir sind gestern zu Ende gekommen mit dem Gespräch des Herrn Jesus mit der samaritischen Frau in Johannes 4. Und jetzt bleibt eigentlich in der Übersicht nochmals zu betrachten, wie das Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3 eine wunderbare Parallele bildet zu dem Gespräch mit der Samariterin. Im Gespräch mit der Person in Johannes 3, da handelt es sich um das Gespräch mit einem Mann. In Johannes 4 um das Gespräch mit einer Frau. Da sehen wir das Wort Gottes, der Herr Jesus, das Wort, das im Anfang war, kam in diese Welt und hat eine Botschaft für Männer, eine Botschaft für Frauen. Der Mann war ein Jude. Diese Frau war eine Samariterin oder, wie man auch sagt, im Deutschen Samaritanerin. Der Mann war sozial zu oberst. Ein Oberster der Juden, das heißt ein Mitglied des höchsten Gerichtshofes des Sanhedrins. Diese Frau in Johannes 4 war eine Frau, die sozial ganz unten war. Dieser Mann war in moralischer Hinsicht zu oberst. Er war ja einer der höchsten Richter, der über Schuld anderer Menschen zu urteilen hatte. Und diese Frau war moralisch ganz unten. Der Herr stellt ihr Leben ins Licht. 5 Männer hast du gehabt. Der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Der Mann war äußerst gelehrt. Nicht nur einfach sehr gelehrt, sondern er war der Lehrer Israels. Und diese Frau war ganz ungelehrt. Und es wird ja auch gesagt, überhaupt die Samaritaner, sie wissen nicht, was sie anbieten. Aber unter den Samaritern war sie nochmals eben ungelehrt, auch im Vergleich zu anderen Samaritern. Der Mann in Johannes 3 wird mit Namen genannt. Nikodemus. Die Frau bleibt namenlos. Und ist das nicht wunderbar, dass der Herr Jesus in diese Welt kam? Er kam für Menschen, die einen Namen haben in dieser Welt. Und er kam auch für all die, die das Gefühl haben, ich bin bedeutungslos, namenlos. Er kam für alle. Und was auch auffällig ist, das Gespräch mit Nikodemus, übrigens sein Name heißt Volksbeherrscher. Niko, beherrschen, Demos, das heißt Volk, Demokratie, Volksherrschaft kommt, hängt auch damit zusammen. Also ein Volksbeherrscher, passte sehr gut übrigens zu seiner Position, nicht wahr? Es ist ein griechischer Name, erstaunt, nicht wahr? Denn man hatte in Israel hebräische Namen, aber es war üblich, dass man einen Zweitnamen hatte, der gewissermaßen in der heidnischen Welt nicht so auffiel. Das war etwas Wichtiges im Judentum seit Jahrtausenden, gerade im Blick auf Zeiten, die schwierig werden könnten, wo es wichtig war, die Identität zu verbergen. Wir wissen, ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, Esther. Das war ein persischer Name. Esther heißt Stern. Ja? Ster, Star im Englischen. Das ist miteinander verwandt. Persisch ist ja auch eine indogermanische Sprache. Und weil zwei Konsonanten aufeinander folgen, wurde noch ein Vokal angehängt. Esther, ja? Das heißt Stern, persisch. Das war völlig unauffällig, dass dieses Mädchen Esther hieß Und wir wissen ja, sie heiratete, sie musste heiraten, Ahasveros, den König von Persien. Und der war sich überhaupt nicht bewusst, dass das ein jüdisches Mädchen war. Sie hatte noch einen versteckten Namen, jüdischen Namen, Hadassa. Das heißt Myrte auf Hebräisch. Aber eben typisch ein hebräischer Name für das eigene Volk, für die eigene Identität, aber im Blick auf die Heiden, wenn es wichtig war, die Identität zu verbergen, und das war in ihrem Fall äußerst wichtig, die Identität durfte erst später herauskommen, hatte sie eben diesen Namen. Und so finden wir das auch im Neuen Testament bei einer ganzen Serie von Personen, die hatten einen griechischen Namen, wie zum Beispiel Markus in Apostelgeschichte 13. Das ist der Schreiber des Markus-Evangeliums, römischer Name, Markus, aber er hieß eben hebräisch Johannes. Ja? Johannes Markus. Johanan wär das. Das war also sehr üblich, und Nikodemus, das ist also der Name in Bezug auf die heidnische Welt, und normalerweise hat man dann da zusätzlich noch einen wirklich hebräischen Namen. Weiter, besonders auffällig, eben, es war ein Gespräch ganz persönlich. Nikodemus kam des Nachts allein zu dem Herrn Jesus. Eben, des Nachts, weil niemand anders durfte das sehen und mitbekommen. Und das ist so wunderbar, dass der Herr Jesus, der Schöpfer aller Dinge, der Schöpfer auch der entferntesten Galaxien, kam in diese Welt hinein, und er interessierte sich für einzelne Personen. Es ist so, dass Gott die ganze Welt geliebt hatte, aber das ist nicht eine anonyme Masse, die er geliebt hatte, sondern Gott liebt den einzelnen Menschen. Und darum ist es so kostbar, eben diese ganz, ganz persönlichen Unterredungen zu sehen, wie der Herr Jesus sich nachts Zeit nimmt für Nikodemus allein. Aber auch Johannes 4, ein Gespräch ganz allein. Der Herr hat extra noch die Jünger in die Stadt geschickt zum Einkaufen. Und dann kam diese Frau. Er wusste, dass sie kommt. Aber es sollte eben ein ganz, ganz persönliches Gespräch sein. Und das Gespräch mit Nikodemus fand statt in Jerusalem beim Tempelberg. Und zwar beim richtigen Tempelberg. Ja? Bei dem Ort, den der Herr wirklich auserwählt hatte, um seinen Namen da selbst wohnen zu lassen, 5. Mose 21 Mal. Und das Gespräch mit der samaritischen Frau fand statt beim Tempelberg Gerizim, am Fuß des Gerizim beim Jakobsbrunnen. Und zwar beim falschen Tempelberg. Aber eben, wir haben gesehen, das Wichtige ist ja in diesem Gespräch, dass der Herr Jesus schließlich die große Frage dieser Frau beantwortet, die große Frage der Samariter: Wo ist der wahre Tempelberg? Und er sagt: Schau, das ist jetzt nicht mehr von Belang. Es kommt die Stunde und ist jetzt, wo die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und so war das eben doch von Bedeutung, dass dieses Gespräch beim falschen Tempelberg Gerizim stattfand. Wie gesagt, das Gespräch mit Nikodemus fand statt nachts, eben damit gewährleistet war, unter Ausschluss aller anderen Leute. Und das Gespräch mit der samaritischen Frau früh, um 7 Uhr, ohne Leute dort. Der Herr war allein beim Brunnen. Es war also nicht der Zeitpunkt, wo viele andere auch noch Wasser holten. Die kamen offensichtlich später. Und dann ist eben zu betonen, der Herr hat im Fall von Nikodemus auf Schlaf verzichtet, um dieses nächtliche Gespräch zu haben. Und im Fall der Samariterin, da hat der Herr auch auf Schlaf verzichtet. Er war durch die Nacht hindurch gewandert, kam müde zum Brunnen, war müde und durstig, und das wäre der Moment gewesen, um irgendwo zu ruhen, aber er verzichtet auf Schlaf für diese für diesen einen Menschen. Wir haben bereits gesehen, ich habe das auch gesagt, Nikodemus stellt drei Fragen. Und zwar, weil er gewisse Dinge nicht verstand. Und wie kommt man weiter, wenn man nicht versteht? Man muss Fragen stellen. Er stellt drei Fragen und die Samariterin hat auch Probleme, um den Herrn zu verstehen. Sie stellt Fragen und das Wort Gottes gibt Antwort. Der, der das Wort Gottes ist, gibt Antwort. Und warum? Eben, weil sowohl dieser gelehrte Mann Verständnisprobleme hatte und auch diese Frau hatte Verständnisprobleme. Aber in allen Fällen werden die Verständnisprobleme durch den Herrn Jesus gelöst. In dem Gespräch mit Nikodemus, da spricht der Herr über das Alte Testament. Und wir haben gesehen, er rückt Hesekiel 36 ins Blickfeld. Die Lehre über die Wiedergeburt im Alten Testament. Und Sprüche 30, die Lehre über den eingeborenen Sohn, den ewigen Sohn im Alten Testament. Und der Jesus führt auch 4. Mose 21 an, die erhöhte Schlange, als Hinweis auf den Messias und sein Sündopfer. In Johannes 4 ist es die Frau, die von sich aus über das Alte Testament spricht. Sie sagt, unser Vater Jakob hat uns diesen Brunnen gegeben und verweist damit auf die alttestamentliche Geschichte des Patriarchen. Und weiter haben wir gesehen, die Wichtigkeit des göttlichen Muss in Johannes 3. Der Herr Jesus sagt, dass man geboren, von Neuem geboren werden muss. Johannes 3, Vers 7. Und dass der Sohn des Menschen erhöht werden muss, um Erlösung zu bringen. Und in Verbindung mit der samaritischen Frau haben wir gesehen, er musste aber durch Samaria ziehen, Johannes 4, 4. Das heißt, es war im Heilsplan Gottes, dass diese Frau den Messias, den Erlöser, den Heiland der Welt kennenlernen sollte. Bei Nikodemus ist es so, er weiß von dem Herrn. Er kommt und beginnt das Gespräch. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Johannes 3, Vers 2. Also ihm war schon recht klar, mit wem er sprach. Die samaritische Frau, die wusste überhaupt nichts. Sie merkte anhand der Kleider, das ist ein Jude. Und als er sie um einen Dienst bat, merkte sie, das ist ein freundlicher Jude. Und nach realisiert sie, wer das ist, bis sie schließlich Klarheit bekommt, das ist der Messias. Aber eben, der weiß schon manches über den Herrn, sie weiß gar nichts. Und was auch auffällig ist, wer hat das Gespräch begonnen in Johannes 3? Das war nicht der Herr Jesus. Nicht er ging zu Nikodemus, sondern Nikodemus kam zu ihm. Und bei der Samariterin, da war es nicht so, dass die Samariterin zum Herrn kam, sie kam zum Brunnen. Aber der Herr war schon da. Und er dann den Kontakt eröffnet und ihr gesagt, gib mir zu trinken. Sie hätte sich da wohl gescheut, eben mit diesem Juden zu sprechen, denn sie ist erstaunt, dass er als Jude sie überhaupt etwas bittet. Und so sehen wir, es gibt Menschen, die ergreifen eine Initiative, um zu dem Herrn zu kommen, und es gibt andere, die sucht der Herr einfach, weil sie nicht die Initiative ergreifen, er kommt. Der gute Hirte kommt. Und dann haben wir weiter gesehen, dass Nikodemus eine erstaunliche Unwissenheit aufweist. in den Augen des Herrn. Du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Aber im Zusammenhang mit der samaritischen Frau, da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie nichts weiß. Der Herr sagt nämlich in Johannes 4, dass sie, die Samariter, nicht wissen. Vers 22, ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Also der Herr ist überhaupt nicht erstaunt über die Unwissenheit der Frau. Der Herr Jesus spricht mit Nikodemus ganz zentral über Wasser und Leben. Und mit der samaritischen Frau spricht er über Wasser und Leben. Lebendiges Wasser, das ins ewige Leben quellt. Und im Fall von Nikodemus sehen wir, wie der Herr Jesus als das Licht in die Dunkelheit dieses Mannes hineinleuchtet. Und der Herr Jesus sagt dann auch am Schluss des Gesprächs, dass die Menschen in der Finsternis sind, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Der Jesus ist als das Licht in diese Welt gekommen und er hat in die Finsternis von Nikodemus geleuchtet. Und genau das Gleiche sehen wir im Fall der samaritischen Frau. Das Licht leuchtet in die Finsternis hinein. Und wichtig, Nikodemus war also moralisch ganz oben, menschlich gesehen. Und trotzdem macht das Wort Gottes klar, er war in der Finsternis. Das ist ein wichtiges Wort für Leute, die denken, ich bin doch ein guter Bürger, habe nie jemanden umgebracht und lebe auch so, dass die Nachbarn mit mir auskommen und so weiter. Wozu brauche ich das Evangelium? Nein, das Wort Gottes zeigt, dass auch diese guten Menschen, in Anführungsstrichen, Menschen sind in der Finsternis. Und das Licht Gottes muss in ihr Leben hineinleuchten und nur so können sie gerettet werden. Wir haben gesehen, wie der Herr Jesus im Gespräch mit Nikodemus betont, die Rettung für die Welt. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und genau das steht so im Vordergrund in Johannes 4, in dem hier der Herr Jesus vorgestellt wird in Vers 42. Die Samariter sagen das, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Die Samariter sagen, wir wissen. Ja, vorher haben sie angebetet und wussten nicht was. Und jetzt, wo sie den Herrn Jesus erkannt haben als Messias, können sie sagen, wir wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Es hat eine wahre Erweckung gegeben unter den Samaritanern. Und übrigens war das die erste Welle. Ja, ich weiß schon, der Ausdruck erste Welle, das ist so ein unangenehmer Ausdruck, ja, wenn man von Pandemie spricht. Und dann zweite Welle, noch schlimmer, ja. Aber das war die erste Welle der Erweckung und die zweite kam dann nach Pfingsten 32. Ausgießung des Heiligen Geistes, nicht wahr, in Jerusalem. Und es verging ein Jahr bis zur Steinigung von Stephanus. Und dann wurde die ganze Gemeinde verfolgt, alle wurden zerstreut und verbreiten das Evangelium. Philippus, Apostelgeschichte 8, geht nach Samaria, predigt Christus und es gibt eine riesige Erweckung. Ganz viele Samariter kommen zum Glauben. Apostelgeschichte 8, das war die zweite Welle. Das war schon eine Vorbereitung und wir haben gesehen, und die waren ja auch schon früher vorbereitet, weil Jahrhunderte zuvor dieses Volk die Bibel, das heißt wenigstens die 5 Bücher Mose bekommen hatte. Aber dann Apostelgeschichte 8, enorm. Und übrigens, das ist auch ein Grund, warum das samaritanische Volk im Lauf der Geschichte immer mehr geschrumpft ist. Ich habe gestern nur erklärt, dass sie sehr befeindet wurden durch die ganze Geschichte hindurch. Und durch Krieg wurden sie enorm dezimiert. Und eben heute gibt es noch 800 Samaritaner, furchtbar, und die heiraten natürlich nur unter sich. Und die haben dadurch eine sehr hohe Anzahl von Geburtsgeschädigten. Etwa 10% sind behindert. Und das hat eben in früheren Zeiten auch schon einen israelischen Präsidenten dazu gebracht, Leute aufzurufen, sie möchten doch zum samaritanischen Volk übertreten. Das sind Jüdinnen übergetreten, sind samaritanisch geworden, um das Volk genetisch aufzufrischen. Und auch Muslimen, Musliminnen sind übergetreten. Also nur so nebenbei. Aber eben ein wichtiger Grund, warum das samaritanische Volk auch geschrumpft ist, ist eben, dass so viele Samaritaner den Messias erkannt haben und sie haben sich gewissermaßen aus dem Volk der Samariter herausnehmen lassen und wurden Christen. Und so war dann für die Nachkommen nicht mehr wichtig, wer sind Samaritaner, und sie haben die Identität in dem Sinn verloren. Und wenn man jetzt heute mit Gentests untersuchen würde, zweifellos würde man dann eben unter der arabischen Bevölkerung in Israel, würde man genetische Wurzeln der Samaritaner finden. Das funktioniert ja heute alles. Aber das muss noch gemacht werden, da wäre ich sehr interessiert dran. Ja, also, Rettung für die Welt. Und das ist es ja, Gemeinde heißt ja auf Griechisch Ekklesia, das heißt die Herausgerufene. Und so wurden diese Samaritaner aus ihrem Volk herausgerufen und wurden eben solche, die zum himmlischen Volk Gottes gehören, mit einem himmlischen Bürgertum. Und das ist sehr wichtig auch für uns, dass wir, ich weiß schon, unser roter Pass gilt als einer der wertvollen Pässe in der Welt. Es gibt ja zwei Kategorien. Es gibt Pässe, die mit denen hat man Probleme, wenn man herumreist in der Welt. Und es gibt Pässe, da hat man sehr wenig Probleme. Und natürlich ein EU-Pass ist natürlich auch etwas Begehrtes, weltweit gesehen. Aber wir müssen uns ganz klar sein, unser wirkliches Bürgertum ist in dem Himmel. Philipper 3, Vers 20. Und wir müssen daran denken, Ekklesia heißt die Herausgerufene. Das heißt, Gott hat uns herausgerufen aus dem Volk der Deutschen, aus dem Volk der Schweizer. Und das ist sehr wichtig. Das bedeutet nämlich auch, dass die Leute, die haben Angst vor Generationenflüchen. Meine Vorfahren, die haben das gemacht und vielleicht haben sie das gemacht, wir wissen gar nicht. Und dann muss ich da nachforschen, um mich da von diesen Flüchen zu befreien. Nein, wer sich bekehrt, ist aus dem Volk herausgerufen, herausgenommen und gehört zum himmlischen Volk Gottes, zur Ekklesia, das heißt Gemeinde. Und da ist das Alte wirklich vorbei. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. So nach dem Mehrheitstext. Siehe, alles ist neu geworden. Ja, alles ist neu geworden. Muss man sich nicht mehr irgendwelche Ängste oder einreden lassen. Da ist ein Schnitt geschehen. Und dazu möchte ich vielleicht noch eine Stelle erwähnen, Kolosser 1. Und zwar Vers 12, danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Jetzt steht da in Vers 13, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Dieses Verb, errettet hat, ist im Griechischen ein Aorist mit der Zeitform Vergangenheit. Das heißt, eine punktuelle Zeitform. Diese Handlung ist eine abgeschlossene, punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Hat uns errettet. Es ist nicht ein Prozess. Er ist dran, uns zu erretten, immer mehr. Nein, hat uns errettet aus der Gewalt der Finsternis. Das ist abgeschlossen. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist auch ein Aorist mit Vergangenheitsform. Punktuell versetzt, jetzt sind wir im Königreich des geliebten Sohnes. Also aus dem Königreich der Schlange herausgenommen und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, das heißt seines geliebten Sohnes. Das ist sehr wichtig. Das bedeutet zur Ekklesia gehören. Aus dem Volk herausgenommen und dann auch aus dem Reich der Schlange herausgenommen, das war einmal, das ist vorbei. Und darauf muss man als Gläubiger eben bestehen und auch dafür danken. Ich gehöre nicht mehr zum Reich Satans und Satan hat überhaupt keine Ansprüche mehr an mich. Ja, darauf sind wir jetzt gekommen im Zusammenhang mit dem samaritischen Volk, eben, dass viele eben herausgekommen sind aus diesem Volk und Teil wurden des himmlischen Volkes. Und dadurch ist dann im Lauf der Geschichte bei vielen Samaritern eben die irdische Volksidentität vergessen gegangen. Und dann noch ein letzter Punkt. Nikodemus gibt nicht Zeugnis im Anschluss an dieses Gespräch. Er verschwindet in der Verborgenheit. Aber der Herr wirkt an ihm und später kommt er dann heraus. Und seine Handlung zusammen mit Josef von Arimathea wird zu einem Zeugnis, das dann in der ganzen Welt verbreitet worden ist. Nämlich überall, wo das Wort Gottes hingekommen ist, und zwar zu allen Nationen, ist auch bekannt geworden, Nikodemus hat sich dann auf die Seite des gekreuzigten Messias gestellt, zusammen mit Josef von Arimathea. Und bei der samaritanischen Frau sehen wir, sie vergisst alles, was ihre eigene Ehre irgendwie ankratzen könnte und gibt sofort Zeugnis. Und sie sagt den Leuten, kommt, einer hat mir gesagt, alles, was ich getan habe. Warum? Das ist für sie kein Problem mehr, weil sie einfach die Menschen mit dem Herrn Jesus in Verbindung bringen möchte. Ja, und jetzt in Johannes 4, nach diesem wunderbaren Bekenntnis in Vers 42, die Samariter sagen, wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Da fährt Johannes weiter in Vers 43. Nach den 2 Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Also der Herr blieb noch ganze 2 Tage unter den Samaritern. Jetzt braucht er keine Nachtwanderung mehr. Und er hat sie unterwiesen und hat damit auch eine Grundlage gelegt dann für die zweite Welle in Apostelgeschichte 8, dass noch viele andere Samaritaner dann zum Glauben gekommen sind. Aber das Ziel war ja, von Judäa nach Galiläa zu gehen. Und eben er ging ausnahmsweise nicht den Umweg, sondern den direkten Weg durch Samaria, um diese Frau und schließlich dieses Volk zu erreichen. Also er kommt nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet in dem eigenen Vaterland keine Ehre hat. Ja, in Galiläa und Nazareth war ja auch in Galiläa, da hat der Herr Jesus viel Ablehnung erlebt. Und das ist ein biblischer Grundsatz, eben ein Prophet in der eigenen Vaterstadt ist ohne Ehre. Aber wenn wir denken, was da in Samaria passiert ist, wenn das in Nazareth und in Kapernaum geschehen wäre, der Jesus lebte ja bis 30 in Nazareth, dann zog er um nach Kapernaum. Und von dort aus ging dann sein 3-jähriger Dienst. Also Nazareth, Kapernaum. Nazareth hat eine offene Feindschaft dem Herrn gegenüber gezeigt. Sie haben in Lukas 4 aus der Stadt hinausgeführt und wollten ihn dort über diesen steilen Abhang, der in die Harmagedon-Ebene führt, runterstürzen. Und der Jesus muss sagen in Matthäus 11, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, weil der Sohn Gottes nach Kapernaum kam um dort Wohnsitz zu nehmen, im Haus von Petrus. Du wirst in den Hades hinabgestürzt werden. Denn während die Wunderwerke, die in Kapernaum geschehen sind, während die in Tyrus und Sidon geschehen, die hätten schon längst in Sack und Asche Buße getan. Ja, das drückt eben hier aus, da, wo der Herr war, direkt so viel Ablehnung, aber unter den Samaritern eine solch offene Türe. 4, Vers 45. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf. Da sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jetzt wird nochmals deutlich, wie Kapitel 1 bis 4 wirklich gruppiert ist um dieses Passafest 29 herum. Ja? Ich greife nochmals zurück auf Kapitel 2. Nicht wahr? Der Herr Jesus geht in Vers 13 zum Passa nach Jerusalem. Und Vers 23 rufe ich in Erinnerung, als er aber in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und darauf wird jetzt eben Bezug genommen. Da waren auch die Leute aus Galiläa, damals zum Passafest in Johannes 2. Und die haben auch miterlebt, was der Herr Jesus getan hat. Diese Zeichen, die er dort vollbracht hat. Und jetzt könnte man sagen, oh gut, da war ja auch eine Offenheit. Da war ja auch eine Offenheit. Es heißt ja hier, als er aber in Jerusalem war am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Aber Vers 24 muss man dazu lesen. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Die haben schon geglaubt. Also das muss er sein, der Messias. Diese Zeichen, fantastisch. Aber es war keine Wiedergeburt. Es war keine Wiedergeburt. Es gibt Menschen, die sind gläubig, aber nicht wiedergeboren. Und zwar einfach, weil sie aufgrund von gewissen Dingen einfach beeindruckt sind. Es ist wie in Lukas 8, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Es gibt vier verschiedene Arten von Böden, aber wir wissen, nur einer ist gut. Die gute Erde, wenn der Same da drauf fällt und da sich entwickelt, es gibt Wurzeln und es gibt eine Pflanze und es gibt Frucht, aber nur bei der guten Erde. Nur das bezeichnet die, die sich wirklich bekehren, wirklich auch ihre Sünden bekennen und bereuen und das, die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Aber da gibt es den Samen, der fällt auf das Steinige, unter die Dornen, auf den Weg, wird wieder weggefressen. Und bei dem Steinigen heißt es in Lukas 8, das müssen wir aufschlagen. Die, Vers 13, 8, Vers 13, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie es hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und diese haben keine Wurzel. Die für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Das sind Gläubige. Aber für eine Zeit. Das hat keine Wurzel. Und bitte, wo wird da die Buße erwähnt? Die Reue. Die nehmen das Wort mit Freuden auf. Interessant. Spannend. Aber das reicht nicht. Es ist natürlich wichtig, das Wort muss man aufnehmen. Und natürlich ist das Wort spannend. Aber wenn man nicht wirklich umkehrt, dann bringt das nichts. Und diese Zeichen haben einfach einen äußeren Glauben ausgelöst, aber Johannes schreibt, der Herr Jesus konnte sich ihnen nicht anvertrauen. Er wusste, was im Menschen ist. Und was ist im Menschen? Jeremia 17, Vers 9. Dort haben wir ein Foto. eine alttestamentliche Abbildung unseres Herzens. Jeremia 17, Vers 9. Arglistig ist das Herz, mehr als alles. Und verdorben ist es, wer mag es kennen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Und zwar, um einem jeden zu geben, nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Und wir lesen, der Herr Jesus, er wusste, was in den Menschen war. Wer weiß, was in den Menschen ist? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Wer ist der Herr? Der Vater, der Heilige Geist und der Sohn. Und hier haben wir den Sohn, der weiß, was im Menschen drin ist. Und gleich darauf kommt Johannes 3 mit dem Thema, ihr müsst von Neuem geboren werden. Da zeigt der Herr Jesus, ein äußerer Glaube rettet nicht. Aber die echte Umkehr, die von Gott her beantwortet wird mit der Gabe des ewigen Lebens, mit dem Leben des Sohnes, dann wird man wiedergeboren, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir gehen zurück zu Johannes 4. Also, Vers 45 wird Bezug genommen auf das Fest, das Passafest in Johannes 2. Und dann Vers 46, er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Merken wir, wieder ein Rückbezug auf Kapitel 2, aber gerade noch vor dem Passa, das erwähnt wird in 2,13. Hier haben wir einen Rückbezug auf 2, Vers 1. Und da haben wir diese wunderbare Hochzeit, wo der Herr Jesus, der Schöpfer aller Dinge, eingeladen war und wo er dieses Zeichen getan hat, Wasser zu Wein. Und das war das erste Zeichen zu seiner Herrlichkeit. Und es war ein gewisser königlicher Beamter, dessen Sohn krank war in Kapernaum. Also Kana, wir wissen da, in dem schönen Netophatal. Und das natürlich in diesem höher gelegenen Tal. Und jetzt in Kapernaum, ganz dort unten am See Genezareth, minus 212. Ja? Kapernaum, die du erhöht worden bist bis zum Himmel. Eine der tiefsten Städte der Welt ist das. Dort kam der Herr Jesus hin, um Wohnsitz zu nehmen, um dann 3 Jahre das Evangelium zu verkündigen. Diese tiefe Stadt wurde so geadelt, emporgehoben bis zum Himmel. Aber eben die meisten haben dann nicht geglaubt. Aber dort gibt es diesen königlichen Beamten. Also ein Beamter, der angestellt war am Hof von Antipas, einem Herodes Sohn, der in Galiläa herrschte. Ein gewisser königlicher Beamter, dessen Sohn krank war, in Kapernaum. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin, nämlich nach Kana, und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile. Also herabkomme bis auf die 212 Meter. Nach Kapernaum hinab, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und damit geißelt der Herr wieder dieses Problem, dass Menschen sich von gewissen Dingen beeindrucken lassen. Aber was ist dann dieser Glaube wert, wenn es nicht ein Glaube ist, der zur Wiedergeburt führt? Aber schön ist, dieser Mann lässt nicht locker. Der königliche Beamte, der also extra nach Kana kam, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, also runter nach Kapernaum, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und er ging hin. Aber schon während er hinabging, wenn wir wieder geografisch runter nach Kapernaum, kamen ihm seine Knechte entgegen und sagten, dass sein Knabe lebe. Und das Schöne ist, dieser Beamte aus Kapernaum glaubte nicht aufgrund von Zeichen, die er jetzt gesehen hatte, sondern er glaubte dem Wort des Herrn Jesus. Darum ist es so wichtig, dass der Herr sagt, ihr glaubt nicht, wenn ihr Zeichen und Wunder seht. Er lässt nicht locker, aber er glaubt dem Wort. Und das ist das Wichtige. Menschen müssen dem Wort Gottes glauben. Es ist nicht so, dass Zeichen und Wunder die Menschen zur Wiedergeburt führen, sondern sie müssen letztlich dem Wort glauben, auf das die Zeichen und Wunder hinweisen. Natürlich. Der Mensch glaubte dem Wort. Das ist der Punkt. So entsteht Wiedergeburt. Das ist also der Kontrast zur Bemerkung am Schluss von Johannes 2. Viele glaubten wegen der Zeichen und Wunder, aber der Herr konnte sich ihnen nicht anvertrauen, denn und so weiter. Ja? Er geht also runter, da kommen Angestellte ihm entgegen, sagen ihm, der Knabe lebe. Er fragte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Da sagten sie zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies aber tat Jesus wiederum als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Wunderbar, was wir da lernen können. Er glaubt aufgrund des Wortes, geht hin. Aber jetzt kritische Frage, warum untersucht er jetzt, wie waren da die zeitlichen Verhältnisse? Er wollte zu seinem echten Glauben hin nochmals eine Bestätigung. Und die kriegt er. Er kann das zeitlich genau korrelieren, also zusammenbringen. Und das bestätigt sein Glauben so, dass es eben heißt, da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte. Der Glaube vorher war schon echt. Aber jetzt wird der Glaube nochmals vertieft und verwurzelt in Fakten. In Fakten des Glaubens. Und dann kommt dazu, dass seine ganze Familie, sein ganzes Haus auch zum Glauben kommt. Und das ist sehr wichtig. Menschen kommen zum Glauben, aber es ist wichtig, dass dieser Glaube, der bereits da ist, und ein echter Glaube ist, verbunden mit Wiedergeburt, dass dieser Glaube verwurzelt wird. Ich möchte das mit einem Beispiel erklären. Da war ein junger Mann, und der war auch eine Zeit lang mein Klavierschüler, und der hat mir gesagt, ich habe immer Zweifel gehabt. Und der hat in der Gemeinde, wo er war, das Brot gebrochen, war voll mit dabei, aber sagt, ich habe immer Zweifel gehabt am Glauben. Gibt's das? Ja. Es ist ja so, Epheser 6 sagt ja, wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen als Gläubige und unter anderem den Schild des Glaubens, gemeint ist der Schild, der den ganzen Menschen schützt, um die Folgenpfeile des Bösen auszulöschen. Wenn wir Zweifel haben, dann ist das nicht etwas, worüber wir uns schämen müssen. Die Folgenpfeile, die werden abgeschossen auf uns, aber man muss sie auslöschen. Und dieser junge Mann wurde ständig beschossen. Ja? Ich habe immer Zweifel gehabt. Und dann, als ich das gelesen habe mit Daniel 9 und den Jahrwochen, wie die 69 Jahrwochen in Tage umgerechnet, wie sich das ganz genau erfüllt hat, auf den Tag genau, bei dem Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem im Jahr 32, der Passawoche 32, da sind alle Zweifel verschwunden. Das prophetische Wort hat den echten Glauben, der da war, aber immer geschüttelt von Zweifeln, zur Ruhe gebracht. Und es ist ganz wichtig, dass wir solche Fakten kennen, dass wir das auch verkündigen und auch erklären, sodass man es erfassen, ergreifen kann. Und das hilft, dass der Glaube von Gläubigen vertieft und gefestigt wird und auch zur Ruhe gebracht wird. Das ist ganz wesentlich. Und das können wir hier lernen. Er glaubte und nochmals, er glaubte. Und zwar, weil er sah, die Fakten sind so eindeutig. Jetzt ist der Glaube zur Ruhe gekommen. Und die ganze Familie kommt zum Glauben. Und Johannes sagt, das war das zweite Zeichen. Und dass Johannes hier zählt, weist uns darauf hin, oh, wir sollten auch die Zeichen zählen. Und wir haben jetzt ein Lebensmittelwunder gehabt, das erste, dann ein Heilungswunder, das zweite, und nach der Pause geht es weiter mit dem dritten Wunder, ein Heilungswunder in Bethesda, Johannes 5. Jetzt eine Viertelstunde Pause.